Hallo und herzlich willkommen zurück zu Pep Talk, der Podcast von und mit Marge Clementine. Ich bin Sophie, ich bin heute wieder hier mit Mira, meiner Bandkollegin, und wir haben heute einen Gast, einen ganz besonderen Gast. Ich bin schon sehr lange Fan. Wir haben heute hier Judith Holofernes. Hallo.
Hallo.
Hi Judith, hallo.
Es freut uns extrem, dass du da bist. Es ist wirklich eine Ehre für uns.
Oh ja. Ich freue mich auch sehr. Ihr habt es sehr schön hier. Oh ja.
Für Leute, die dich nicht kennen sollten, also Leute, die die letzten 15 Jahre unter einem Stein geschlafen haben, möchtest du dich trotzdem mal vorstellen?
Okay, also, ich bin Judith Holofernes. Ich bin Songwriterin, würde ich sagen, in erster Linie. Indie-Musikerin. Ich war 12 Jahre lang bei Wir sind Helden. Und bin seit, ich glaube, 7 Jahren solo unterwegs und spiele jetzt Konzerte mit einer neuen Bandbesetzung mit 6 Leuten auf der Bühne. Also solo nicht im Sinne von alleine. Und ich mache aber auch ganz viele andere Sachen. Zum Beispiel habe ich ein Buch mit Tiergedichten geschrieben und schreibe sowieso ganz viel, im Moment immer mehr, und mache einen Podcast. Auch jetzt.
Vielen Dank.
Ein Haufen. Ich glaube, ich habe es ungefähr.
Ja, das ist immer sehr spannend, finde ich, wie sich jemand selbst vorstellt, beziehungsweise im Vergleich zu dem, wie man jemanden vorstellen würde, weil man wahrscheinlich ganz viele Dinge von einer Person gar nicht mitbekommt, oft gar nicht weiß, was diese Person denn noch alles macht. Vor allem als Person, die bei dir, wie es auch war, als Frontperson, als Sängerin einer Band, hauptsächlich ja, im Rampenlicht gestanden ist. Man weiß, dass du die Texte schreibst, die Songs schreibst, aber meistens ist ja auch noch ganz, ganz viel dahinter und man ist dann nicht nur eben Songwriterin und Sängerin, sondern man macht ja dann auch noch ganz viele andere Dinge. Da komme ich eh schon eigentlich zu meiner ersten Frage. Etwas, das mich echt interessiert, ist, was machst du vor allem bei Songschreiben, also wenn du jetzt Lieder schreibst und wenn jetzt sozusagen ein Song entsteht, so von der ersten Sekunde bis zur wirklich allerletzten Sekunde, im Sinne von, da ist die Aufnahme gemastert, fertig zum Abgeben, fertig zum Veröffentlichen. Wo bist du da noch alles involviert, also auch produktionstechnisch? Wo gibst du den Ton an? Wo sagst du, so will ich es? Wo sagst du, so hier gebe ich es aber ab an jemanden? Sowas würde mich extrem interessieren.
Also, wir waren auch bei den Helden schon immer sehr produzentenmäßig dabei, ne? Also wir waren 4 Leute, die wirklich eigentlich immer sich für alle Aspekte des Prozesses irgendwie interessiert haben. Aber trotzdem hatte ich bei den Helden oft noch die Situation, dass ich so zu Hause saß mit einem Stapel von Demos, also wirklich auch vielen Demos, teilweise 40 oder so, von allen anderen und mir. Und dann hatte ich so eine, weiß ich nicht, hatte ich einen Stapel mit irgendwelchen Riffs oder teilweise auch komplett ausgearbeiteten Songs. Und ich habe dann da quasi, also heute habe ich, inzwischen habe ich gelernt, dass man damit dann eigentlich ein Topliner ist, ne? Also wenn man so, wenn so internationale Songschreibe-Teams sich treffen, dann gibt es immer den Topliner und das ist der, der für die Texte und die Melodie zuständig ist. Und ich glaube, am ehesten bei Wir sind Helden war ich das. Einfach auch dadurch, dass wir so viele Schreiber hatten. Und da waren dann zum Beispiel, also Jean war immer schon sehr produzentenmäßig gepolt und hat dann teilweise auch schon Sachen geschickt, die super fertig waren. So, die anderen auch. Ja, aber mir hat das eigentlich auch immer Spaß gemacht. Also den ganzen, das ganze Gebastel. Ich bastel eigentlich auch gerne an Songs. Also ich bin nicht so, bin gar nicht so ein Proberaumentwickler, wie das, glaube ich, viele Leute sind. Da gibt es ja auch so ein bisschen so einen Fetisch, habe ich das Gefühl, unter Musikern, ne? Dass das so ein bisschen verherrlicht wird, so die Kreativität im Proberaum. Und ich glaube, für viele Leute stimmt das auch. Für mich nicht. Also ich arbeite am liebsten allein oder im Zweierteam, würde ich mal sagen. Ne? Oder höchstens zu dritt. Und ich finde auch, man hat, wenn man Sachen zumindest am Rechner entwickelt, dann habe ich mehr Ruhe oder so. Ne? Und da, man ist nicht damit beschäftigt, was im Raum alles passiert und wer was will und irgendwie so.
Das heißt, so eine Art Live-Prozess, so wo man wirklich zu fünft in einem Raum ist, das ist etwas, also das hast du gemeint mit Proberaum, Musikerin sein oder so.
Ja, das ist, also ich mag das schon auch, aber es ist nicht mein liebster Teil vom Prozess. Und die, die Musik wirklich zu entwickeln, das mache ich am liebsten alleine oder zu zweit. Mhm. Und ja, jetzt bei meinen Solo-Sachen, also bei den zwei Solo-Platten, schon auch noch mehr als früher, ne? Dass ich da dann einfach sehr natürlich alleiniger dafür zuständig war, wie das am Schluss auch wirklich alles klingt. Mhm. Ich habe dann oft sehr genaue Vorstellungen, die aber eher so fast cinematografisch sind oder so. Also ich weiß, was ich erzeugen will. Ich bin aber nicht so, bin ja auch keine besonders geschulte Musikerin oder so und auch keine große Technikerin. Also ich kommuniziere dann oft über, ja, auch sehr komische Referenzen, ja, über Filmanalogien oder so. Und zum Beispiel bei meinem letzten Album hat ja mein Mann produziert, also hat Pola produziert, und es war natürlich gut, dass der die Filme dann kannte. Also der kann das dann zuordnen, ne? Der kann dann, wenn ich irgendwie sag, der Krieg ist vorbei zum Beispiel, ne? Was für mich ein sehr, ja, so irgendwie cinematisches Thema war. Also ich wollte sehr viel Bilder erzeugen. Da habe ich dann wirklich Bildausschnitte allen Musikern gezeigt von zum Beispiel so einer Begräbnisszene aus I'm Not There, diesem Bob Dylan-Film. Mhm.
Ah ja, das ist ein guter Film. Ja.
Und von Time of the Gypsies. Da gibt es so eine total dramatische Szene, wo die alle auf so einem See schwimmen und ganz tolle Musik und so. Und so Sachen zeige ich dann, damit allen klar ist, was ich erzeugen will. Und es klappt erstaunlich gut.
Voll schön. Sehr spannend eigentlich, ein interessanter Zugang. Also ich bin auch eher so, dass ich meistens lieber bastle, also ganz selten, dass ich wirklich einen Song durchschreibe auf der Gitarre. Ja. Bei Maggie Clementine mache ich das noch eher als bei meiner anderen Band. Aber es ist total spannend, das zu hören, vor allem mit den Filmausschnitten. Das hatte ich noch nie so gehört eigentlich. Also das ist sehr, sehr spannend. Wenn du sagst, du bastelst, bastelst du dann am Computer oder bastelst du dann mit einem Aufnahmegerät? Oder wie bastelst du da?
Also ich habe die erste Soloplatte fast ausschließlich an GarageBand gemacht. Und dann wirklich einfach sehr, sehr schrabbelige Demos, die aber teilweise irgendwie so Charme hatten, dass wir dann Sachen davon auch verwendet haben.
Ja.
Und die zweite ist dann wiederum ganz anders entstanden, weil da habe ich viele Sachen eher auch zu zweit mit Taitur geschrieben, also mit einem Songwriter von den Färöerinseln. Und dadurch war die ganze Kommunikation natürlich sehr anders, weil der wenig Deutsch kann. Und
da helfen dann Bilder wahrscheinlich.
Ja, da helfen Bilder total. Und der ist absolut genial als Songwriter und der hat mir tatsächlich auch noch mal viel beigebracht. Und zwar hat der einen ganz tollen Tipp mir gegeben, der mir wirklich so ganz neue Welten eröffnet hat. Und zwar ganz schlicht über Basslinien zu schreiben.
Ah ja.
Und das war absolut genial, weil ich eigentlich eh so ticke. Also ich schreibe nicht am Computer, sondern eigentlich schreibe ich im Kopf auch total fahrlässig oft, ne? Also dass ich eigentlich einen Song oft komplett im Kopf schreibe oder also dann schon irgendwie den Text am Computer manchmal. Es gibt aber auch so Situationen, wo ich von einem langen Spaziergang zurückkomme und ich habe das alles im Kopf oder so. Und oft hatte ich dann sozusagen komplexere Harmonien im Kopf, als ich gitarristisch zum Beispiel überhaupt in der Lage wäre, oder ich muss dann ewig lange rumfummeln, bis das so klingt, wie ich mir das vorgestellt habe. Und wenn ich zum Beispiel über die Gitarre gehe beim Schreiben, dann bleibt das automatisch begrenzter durch das, was ich überhaupt spielen kann. Oder am Klavier oder so. Wobei Klavier ist zum Beispiel auch gut für mich, weil ich das nicht kann. Also weil ich da wirklich überhaupt nicht weiß, was ich tue.
Ja.
Und dann einfach man auf Ideen kommt, die irgendwie, wo man keine Ahnung hat, wie der Akkord jetzt heißt, aber es klingt halt so, wie man möchte. Und über Basslinien funktioniert das total toll. Also oft weiß ich die schon. Also ich habe quasi eine Melodie, eine Gesangsmelodie im Kopf und eigentlich die Basstöne weiß ich automatisch. Und dann habe ich die teilweise Taitur einfach vorgespielt und wir haben wirklich ausgemalt. Und er ist halt total virtuos, so, ne? Und dann hat er teilweise die Akkorde gespielt, bis ich gesagt habe, irgendwie der. So, und dadurch kommt man einfach, ja, tut sich das Songwriting total auf, weil man so aus den eigenen Strukturen rausgehen kann.
Ja, das verstehe ich.
Ich glaube auch, dass das total befreiend ist, oder? Wenn man nicht genau weiß, wie was funktioniert. Also ich habe leider viel zu viel Musik studiert,
ja.
Und weiß vielleicht ein bisschen zu viel und gleichzeitig viel zu wenig. Also so, ich bin dann so immer in so einem komischen Dilemma, habe ich das Gefühl. Mhm. Aber mich befreit das immer total, wenn ich mich wo hinsetze an ein Instrument und keine Ahnung habe, was ich tue, weil dann entsteht sofort was. Also ich glaube, das ist eine große Freiheit.
Ja, absolut. Ja, ja, also ich habe immer, ich meine, ich bin immer Autodidaktin gewesen und ich glaube, dass ich ans, also nicht unbedingt ans Songwriting, aber an die Vision, wie das am Schluss klingen soll, tatsächlich eigentlich eher rangehe wie eine Produzentin.
Mhm.
Ne, also ohne, dass ich jetzt dann alle Skills hätte, die da dazugehören, aber ich habe immer eine sehr starke Vision dafür, wie die Sachen klingen sollen. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, dass ich gut arbeiten kann, wenn ich noch jemanden habe im Team, der das alles richtig gut kann. Also das mache ich einfach gern, weil ich auch ungeduldig bin.
Oh ja,
und dann gerne möchte, dass das schnell so klingt und so. Und deswegen kann ich sehr gut irgendwie so arbeiten, dass ich teilweise dann so alleine vor mich hinwurschtel in meinem komischen Nichtwissen und Machen und dann aber auch gerne Leute dabei habe, die sehr genau wissen, was sie tun.
Mhm.
Ich fand das über die Jahre auch immer lustig, dass, also zum Beispiel habe ich immer mal Anfälle gehabt, doch die Theorie noch zu lernen.
Mhm.
So, ne, also doch irgendwie auch für die Kommunikation einfach, ne, dass ich irgendwie besser kommunizieren kann, was ich erreichen möchte oder so. Und immer haben die Leute um mich herum total aufgejault und haben immer gesagt, nein, auf keinen Fall, du wirst, keine Ahnung, du wirst deine
du wirst es verlieren, was
Unschuld.
Ja, das verstehe ich, aber gut.
Ja.
Ich habe zum Teil wirklich versucht, mir Sachen abzugewöhnen und keine Fragen mehr an mich selbst zu stellen. Also okay. Im Sinne von, was ist das denn? Ist scheißegal, was es ist. Es ist also zum Beispiel auch, wenn ich Gitarre spiele, ich sehe fast mehr grafische Muster als sonst irgendwas, weil ich stimme meine Gitarren unterschiedlich und von dem her verwirre ich mich dann fast ein bisschen absichtlich, so dass ich nicht mehr nachrechnen kann, was sind das jetzt
was
für...
Was es ist.
Genau.
Super. Ja, total gut.
Ja, ich bin auch eher, also ich habe auch kein Instrument wirklich gelernt, ich habe das auch immer nach Gehör gemacht und ich habe dann auch ab und zu diese Anfälle, dass ich das theoretisch jetzt alles lernen muss.
Ja, genau.
Also ich kenne das Gefühl sehr, sehr gut, wenn man dann vor allem immer mit umgeben ist mit Leuten, die das so extrem gut können und dann denkt man sich, ich wurschtel da herum mit meinen, ja genau, und das ist schon, also hat man dann so ein bisschen den Ehrgeiz und denkt sich so, man ist dann vielleicht auch nicht gut genug. Trotzdem sagen wir dann auch so viele Leute immer wieder so, sei doch froh, du hast dafür dieses Hören, dieses Fühlen, das Texten, das man so jetzt nicht lernen kann. Und dann denke ich mir oft, ja, das stimmt wohl, das sind dann einfach andere Ansätze und andere Aspekte und die sind wahrscheinlich genauso wertvoll, wie ein Instrument virtuos spielen zu können.
Auf jeden Fall. Also ich kenne auch Leute, die sehr genial sind auf beiden Ebenen. Ne? Also es gibt viele Leute natürlich auch, die absolute Tiere sind, so wie zum Beispiel Taitur, der einfach wirklich in der Luft sozusagen Streichersätze arrangieren kann, also im Kopf so, ne? Und dann schreibt er die so runter und das macht wahnsinnig Spaß, mit jemandem zu arbeiten, der so tickt und der trotzdem sehr, habe ich das Gefühl, wenig Schranken im Kopf hat und unheimlich frei ist in seiner Kreativität. Aber ich habe schon auch sehr viele Leute kennengelernt, die wirklich durch ihre Virtuosität quasi behindert sind als Künstler. Ne?
Ja.
Vor allem Leute, denen von Anfang an so alles zugeflogen ist.
Mhm.
Ne? Also gerade so zum Beispiel Sänger, die immer schon einfach alles singen konnten, was ihnen so eingefallen ist und so. Ne? Also ich beneide das zwar immer ein bisschen, weil ich denke, das muss körperlich so viel Spaß machen, wenn man so überhaupt keine Begrenzungen hat, ne? Oder so einfach alles machen kann, was einem einfällt. Ich habe aber beobachtet, dass es die Leute oft, ja, dass die halt größere Schwierigkeiten haben, ihr Ding zu finden.
Ja.
Mhm. Oft, ne? Also dass es schwieriger ist, wenn man keine Begrenzungen hat.
Mhm.
Da sieht man einfach oft Leute, die über Jahre irgendwie so rumdaddeln und dann alles Mögliche machen und ein bisschen hier singen und ein bisschen da singen und nicht so richtig auf ihr eigenes kommen.
Ja, das verstehe ich. Wie bist du eigentlich, also wie hat das bei dir alles angefangen mit der Musik, mit dem Schreiben? Kannst du dich noch an den ersten Song erinnern, den du jemals geschrieben hast zum Beispiel? Oder wann hat es tatsächlich angefangen? Wie ist es dann weitergegangen? Wo hast du entschieden, plötzlich Musik beruflich zu machen oder machen zu wollen? Und ja, vor allem der erste Song würde mich interessieren, ob du dich noch erinnern kannst, denn das sind meistens so ganz spezielle Erinnerungen.
Also ich erinnere mich auf jeden Fall, dass ich mit, weiß ich nicht, 11 oder 12 das erste Mal dachte, einen Song geschrieben zu haben. Und das dann eine relativ nahe Interpretation von Puff the Magic Dragon war. Und das Lustige ist, dass ich das jetzt halt bei meiner Tochter zum Beispiel auch beobachte. Ne? Also ich glaube, das ist so ein Alter, wenn man jemand ist, der sich für Musik interessiert, wo man das noch nicht so richtig unterscheiden kann, was man sich jetzt selber ausgedacht hat oder was man irgendwo anders sich gemerkt hat und so.
Ja.
Also das ist so die erste Erinnerung. Und dann weiß ich noch, dass ich irgendwann in der Straßenbahn saß. Und ich habe immer die ganze Zeit so vor mich hingesungen und habe aber nicht gemerkt, dass andere Leute das auch merken, weil ich so in meiner Welt war. Und dass mich dann so eine alte Dame halt irgendwie angesprochen hat. Ne, so, mach ruhig weiter, ist schön oder so. Und dass ich dann so total so, oh nein, die Welt sieht mich. Und ich glaube aber so die ersten Songs, die ich geschrieben habe, das war dann vielleicht eher so mit 16, 17. Mhm. Erst auf Englisch.
Ah, spannend.
Ich habe auch wirklich eigentlich fast nur englische Musik gehört.
Mhm. Was hast du denn so gehört?
Als Teenager war ich hauptsächlich Bowie-Fan. Mhm.
Sehr gut.
Und Dylan auch. Aber ich hatte immer so einen sehr breiten Musikgeschmack. Also ich war dann auch in meiner Klasse die Einzige, die irgendwie Faith No More gehört hat oder so.
Sehr gut.
Und Rage Against the Machine, aber auch Bob Dylan und Tori Amos.
Ah ja, cool.
Oh,
cool.
Yeah.
So, also es war immer sehr breit.
Guter Misch.
Aber so meine großen Lieben waren auf jeden Fall erst Dylan, dann Bowie, dann Elvis Costello.
Ah ja.
Und Elvis Costello ist sozusagen bis heute mein größtes Songwriting-Vorbild, weil der so eine große Range hat sozusagen, also emotional. Der hat halt Sachen, die sehr lustig sind.
Ja.
Er sagt auch selber über sich, dass er irgendwie, als er jung war, sozusagen alles für den Gag getan hat. Und das kann ich mich gut reinversetzen. Ja. Und der aber halt auch sehr so herzzerreißende, tolle, tiefe Songs hat und so. Und das ist irgendwie, ja, glaube ich, mein größter Held.
Wie kam es dann dazu, dass du auf Deutsch gewechselt bist mit deinen Texten? Also, dass du plötzlich dann nicht mehr Englisch geschrieben hast?
Also, irgendwie kam dann Rio Reiser ins Bild. Ja, so. Das war, glaube ich, das erste Mal, dass ich deutschsprachige Sachen gehört habe, die ich richtig, richtig toll fand. Von den Texten her. Dann habe ich angefangen, so ein bisschen deutschsprachigen Hip-Hop zu entdecken und fand das eben, also das waren ja die totalen Anfänge irgendwie, ne? Die ersten Fettes Brot-Sachen und so. Und die waren ja alle sehr lustig auch. Und irgendwie hat mir daran so die Freiheit gefallen. Also da hatte ich das erste Mal das Gefühl, da gibt's Leute, die machen einfach jeden Quatsch, der ihnen einfällt. Und es darf auch 25 Strophen haben und es darf total viel Text haben, ne? Was ja irgendwie im Pop nicht so angelegt ist. Und das hat mich total erwischt. Ach so, und dann habe ich mich angefreundet damals mit der kompletten Band, die auch aus Freiburg waren, die damals noch hießen Kicking Edgar Allan Poe, aus denen dann später Tele hervorgegangen ist und dann noch später die Höchste Eisenbahn. Also ich war befreundet mit Francesco,
cool.
So mit 18, 19. Und die haben ja damals schon das auf Deutsch gemacht. Und ich glaube, das hat für mich auch noch irgendwie so klar gemacht, dass man das machen kann.
Ja. Die eure Version von Halt dich an deiner Liebe fest, es ist meine absolute Lieblingsversion. Wenn ich das kurz sage, ich muss das kurz sagen. Ich habe das nämlich, ich habe Rio Reiser erst über euch, also über diese Version kennengelernt. Also weil da halt in Österreich vielleicht nicht ganz so, oder zumindest für meine Generation nicht ganz so präsent war. Und das ist bis heute so eine Hymne einfach. Ja, ist voll
schön. Das kann sein, dass der bei euch vielleicht gar nicht so. In Deutschland ist das halt wirklich so ikonisch. Ne? Es gibt so viele Sänger, wo man auch immer denkt, okay, du versuchst zu klingen wie, ne? Also die Jungs vor allem irgendwie, oder wie eine Mischung aus Rio und Udo. Und
na, dafür so. Sagt dir wahrscheinlich Reinhard Fendrich nichts, oder?
Doch, sagt mir schon was.
Oh, wirklich?
Ja.
Okay,
ja,
sorry, Reinhard.
Nee, aber wahrscheinlich nicht so, so sehr mit der Muttermilch wie bei euch, ne? Also,
ja, wahrscheinlich. Ja.
Aber der ist schon auch bei uns angekommen.
Ja, well.
Ja, irgendwie hat mir das dann total Spaß gemacht. Und dann, also da weiß ich, da habe ich meinen ersten Song auf Deutsch geschrieben, der hieß Kamikaze-Fliege. Und der ist tatsächlich dann auch schon auf meiner ersten EP gelandet. Und den haben wir jetzt tatsächlich bei meinen Solo-Konzerten noch gespielt mit der neuen Band.
Wow.
Also der ist noch im Programm. Der ist auch sehr niedlich. Also den merkt man sein Alter schon an. Aber der ist so, der hat noch was, finde ich. Also ich mag den.
Wow. Wie ist das, wenn du alte Sachen spielst live? Wie viel, also grundsätzlich bist du jemand, die sich gerne ständig erneuert und Sachen auch verabschiedet? Oder ist es für dich eigentlich immer schön, alles irgendwie so, also zu schauen, was für ein Set vielleicht passt?
Also natürlich ist es jetzt inzwischen so ein bisschen wie Bonbonladen. Also seit ich die Helden-Songs wieder so mit in die Auswahl genommen habe, das habe ich am Anfang bei den ersten Solotouren nicht gemacht, weil ich das Gefühl hatte, einfach klar machen zu müssen, dass es jetzt was Neues ist und so. Und jetzt habe ich die Tür wieder aufgemacht, dass ich halt, weiß ich nicht, pro Set irgendwie 3 von den alten Songs spiele oder 2 oder keine Ahnung, auch mal 4 oder so. Und das macht total Spaß, weil ich dann jetzt halt einfach, also ich weiß nicht, wie viele neue Songs habe ich, halt 2 Alben und dann die 4 alten. Und dadurch kann ich jetzt mein Set natürlich unheimlich gut gestalten. Also auch je nachdem, wie ich an dem Abend Bock habe, ne, wonach mir mehr ist. Und dann merke ich auch so Verstrebungen. Also ich merke dann, dass irgendwelche neuen Songs quasi Geschwister haben.
Mhm.
Also so, ne, dass man denkt, ist natürlich auch manchmal ein bisschen peinlich, dass man denkt, ah, okay, da hast du eigentlich immer noch genau das gleiche Thema am Laufen wie 2002. Aber es ist ja auch schön, also zum Beispiel wenn ich jetzt, weiß ich nicht, Danke, ich hab schon und Nichts nutzt Spiel, dann passt das wahnsinnig gut zu Ist das so und Guten Tag. Weil es im Prinzip einfach sehr verwandte Themen sind und sich auch gegenseitig, die sich gegenseitig kommentieren fast.
Ich glaube, solche Themen, die vergehen ja auch nicht im Leben, oder? Das sind auch immer wieder Themen, die einem wieder neu beschäftigen oder auf andere Art und Weise beschäftigen.
Ja.
Und wenn man vor allem textet und sehr autobiografisch textet mit Erfahrungen oder mit Gefühlen, die man selbst hat, dann passiert sowas wahrscheinlich einfach immer wieder, egal wie lange das jetzt her ist.
Absolut. Also ich habe das Gefühl, ich habe einfach so Themen, natürlich zwischendurch auch ganz neue und so, aber es gibt einfach, klar, Lebensthemen irgendwie, ne, an denen man sich abarbeitet oder müssen nur wollen zum Beispiel. Ne? Also müssen nur wollen ist einfach absolut die große Schwester oder kleine Schwester, weiß ich nicht, von zum Beispiel Danke, ich hab schon. Also ich habe mich immer viel beschäftigt eben mit, ja, so mit Zwängen oder Regeln oder einfach auch nur so gesellschaftlichen Voraussetzungen. Und natürlich kommt man dann immer wieder an die gleichen Punkte, wo man entweder irgendwas dazugelernt hat oder immer noch nicht dazugelernt hat.
Ja. Ich sehe das manchmal so wie eine Spirale, wo man eben ähnliche oder gleiche Themen hat und die werden aber irgendwie so, die entwickeln sich immer so ein paar Schritte und man ist vielleicht ein paar Gedanken weiter oder ein bisschen woanders und so sind sie eben verwandt, so bleiben sie verwandt, aber Sie sind dann doch ein bisschen anders, dass es eben dann ein anderer Song ist, weil er natürlich 10 Jahre oder 5 Jahre oder wie lange auch immer später entstanden ist und so.
Absolut.
Und eben auch aus einer anderen Lebensrealität heraus vielleicht und mit anderen Details.
Ich finde es generell sehr spannend, wenn ich jetzt daran zurückdenke, weil ihr habt ja mit den Helden, vor allem mit deinen Texten und vor allem mit den Sounds, so ein bisschen die deutschsprachige Musik geprägt. Also ich habe bis jetzt selten eine deutschsprachige Band gefunden, die so progressiv war, jetzt in den Texten und im Sound und aber so erfolgreich war eigentlich. Also ihr wart ja wirklich fast, das meine ich jetzt nicht negativ, sondern eine Mainstream-Band. Also ihr hattet so eine riesen Aufmerksamkeit, so ein riesen Publikum mit so starken Texten und so starken Sounds. Und das höre ich heutzutage ganz selten. Meistens, wenn eine Band so etwas hat, dann ist es eher trotzdem Underground geblieben.
Mhm.
Und diese ganze Deutsch-Pop-Geschichte, die jetzt die erfolgreich sind, ist auch völlig in Ordnung. Ich will das auch gar nicht negativ ausdrücken, aber das ist, finde ich, doch eher oberflächlicher. Und das vermisse ich dann oft schon. Und da greife ich immer wieder zu euren Songs zurück, weil ich mir denke, dass es einfach so viel Aussage hat. Und vor allem deine Texte, finde ich, auch in den neuen Alben, das sind so aussagekräftige Worte, die du verwendest. Und ich habe das Gefühl, du sprichst einfach in die Seele hinein und du sprichst Dinge aus, die man dann vielleicht in Songs oft nicht ausspricht, wenn man dann was Oberflächliches besingt. Und du gehst immer in die Tiefe mit deinen Texten. Und das ist extrem, extrem schön. Und ich, ja, ich bin ein Fan. Ich habe es vorhin schon gesagt. Also ich muss sowieso.
Also Dankeschön. Man sieht mich nicht, ne, in eurem Podcast, aber ich laufe rot an.
Oh.
Nein, das ist sehr schön.
Ich glaube, ohne euch damals auch und wie ihr das auf diesen Boden geschossen seid, wäre die Musiklandschaft nicht so, wie sie ist heute. Und da stellt sich mir natürlich schon auch die Frage, wie das denn eigentlich dann passiert ist tatsächlich, dass ihr so eine große Reichweite bekommen habt mit eigentlich diesem extrem punkigen Ansatz trotzdem auch. Also wie war das für dich? Wie ging es von dem ersten Song, den du geschrieben hast, zu plötzlich dem? Aber auch vom Business her würde mich irgendwie interessieren. Also wie hast du das erlebt?
Also erstmal, Dankeschön. Zweitens, ganz kurz dazu, zu dem, wie das jetzt sozusagen heute ist, weil ich mir da auch öfter Gedanken drüber mache, ne? Ob ich denke, dass wir heute mit dem, was wir damals gemacht haben, also ob wir damit durchgekommen wären,
ja,
so, oder durchkommen würden, jetzt heute so, ne? Und
ja,
habe da schon ein großes Fragezeichen dran. Wobei ich das Gefühl habe, dass ihr in Österreich zum Beispiel, ja, also auf jeden Fall mehr als im deutschen Mainstream sehr experimentelle Bands habt, die offensichtlich trotzdem sehr erfolgreich sind oder die zumindest auf jeden Fall nach Deutschland rüberschwappen, ne, mit Bilderbuch und so. Also ihr
das
habt,
stimmt,
da
ja,
passieren ja Sachen, also die halten sich ja auch irgendwie nicht besonders an irgendwelche Radioregeln und sind da sehr frei. Also ich habe das Gefühl, es gibt immer mal wieder so, ja, Freak Accidents oder so, ne, wo irgendjemand sozusagen unterm Radar durchwitscht. Und aber ansonsten in Deutschland habe ich das Gefühl, sind wir da schon ultra formatiert. Also wirklich auch noch mehr als damals. Und ich habe eher das Gefühl, dass wir damals wie so durch so eine schließende Tür wirklich gerade noch durchgekommen sind. Und natürlich auch unheimlich Glück hatten. Also durch diese ungewöhnliche Entwicklung, die das bei uns genommen hat, dass wir eben erst einen Song auf MTV hatten, bevor wir einen Plattenvertrag hatten.
Ah, wirklich?
So, ne? Also, ja, also wir hatten erst einen Song auf MTV laufen und im Radio und dann den Plattenvertrag. Und irgendwie waren dadurch, hatte ich das Gefühl, so ein paar wie so Naturgesetze außer Kraft gesetzt.
Mhm.
Und wir haben es irgendwie geschafft, sozusagen an allen Regeln vorbei so ein Erfolgslevel zu setzen, überraschenderweise. Was natürlich dann auch so eine gewisse Unantastbarkeit bringt oder so. Also ich weiß auch noch, dass zum Beispiel bei Müssen nur wollen schon Radiosender dann gesagt haben, der eine Synthi nervt voll und könnt ihr den nicht rausnehmen und so. Also es gab schon relativ viel Versuche, irgendwie Einfluss zu nehmen. Aber wir waren halt überraschenderweise schon in einer Position, wo wir einfach gesagt haben, nee. Und warum denkst du, dass das geiler wäre? So, ne? Und das ist aber natürlich sehr ungewöhnlich.
Krass, dass sich da jemand dazu befähigt fühlt, dieses Feedback unter Anführungszeichen zu geben.
Ja.
Das ist ja, da würde ich mich erstmal beruhigen müssen, bevor ich überhaupt eine Antwort
absolut
gebe. So, ja, genau.
Ja. Ja, aber es war auch sehr lustig, ne, weil wir natürlich so, wir hatten einfach so eine Narrenfreiheit und ich meine, das, was ich jetzt mitkriege von deutschem Radio, ich meine, klar, die Sachen, die ich jetzt mache, die sind noch weniger sozusagen, ne, auf Radio ausgerichtet und vor allem auf Radio 2020, weil es mich einfach auch nicht genug interessiert.
Verstehe ich.
So, ne? Also weil es nicht, ja, weil ich dann irgendwie auch keine Musik mehr machen müsste oder so, ne? Aber es ist sehr technisch geworden. Ich weiß nicht, ob das in Österreich auch so ist. Also man weiß ja, dass da inzwischen wirklich teilweise so Algorithmen dran sitzen, die gucken, wann der erste Refrain kommt. Und das ist ja auch das Perverse, dass man im Prinzip weiß, was die Regeln sind.
Ja.
Also es gibt ja tatsächlich Regeln. Einfach nach x Sekunden muss der Refrain kommen.
Genau.
Und das Tempo soll am besten so und so sein und so. Und das ist natürlich dann auch so ein bisschen der Segen von einem gewissen Berufsalter oder so, ne, dass man dann irgendwann denkt, ey, komm, also das wäre mir wirklich einfach zu blöd. Das ist so, da habe ich keinen Ehrgeiz.
Ja.
Ich glaube, das ist enger und schlimmer geworden, als es das früher noch war. Also der Spielraum ist noch viel enger für Radio.
Das empfinde ich genauso, ja, das stimmt.
Ja. Ich empfinde halt interessanterweise, was du am Anfang gesagt hast, ich glaube ja, dass auch in deinen neuen Sachen, in den Solo-Sachen, das ist eine sehr zeitlose Sprache. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass das heute, also deine Sachen jetzt sowieso, aber auch die Helden, wenn man das jetzt, wenn das heute so passieren würde. Also Sophie und ich haben gestern noch darüber gesprochen und waren so, das ist einfach zeitlos. Das würde uns genauso ansprechen wie damals. Das sind halt auch so Themen und so Worte und Sätze, die einen dann so erwischen. Genau, also für uns ist das, glaube ich, extrem zeitlos und übersetzbar.
Absolut, ich finde es absolut zeitlos, auch vom Sound. Aber ja, eben die Frage, die du auch vorhin gesagt hast, das würde ich mich eigentlich, das stelle ich mir auch, ob das heute noch so erfolgreich sein könnte. Also die Qualität natürlich würde passen, aber einfach jetzt rein durch diese ganze Radiogeschichten und weil alles enger wird und weil alles polierter wird und alles ja nicht irgendwie Stacheln haben darf, sondern es muss alles beruhigend und schön und so sein. Kommt mir vor, genau. Zumindest ganz oben an der Oberfläche so.
Ja, ich habe auch das Gefühl, im Indie sogar, ne? Also das finde ich fast, oder das finde ich ganz spannend die letzten Jahre, ist, dass ich das Gefühl habe, es gibt sozusagen durch Spotify vor allem, ne, oder sagen wir mal durch Streaming-Anbieter, gibt es ja auch im Indie so eine Art neue, also erstens finde ich, dass die Grenzen extrem verwischen, so, ne? Also dass Indie ja im Prinzip für viele Leute, und das soll jetzt überhaupt nicht bitter klingen oder so, ne? Das ist wirklich nicht so gemeint, aber dass es eher so eine Style-Entscheidung ist, ne? Als dass es wirklich, also es hat nicht automatisch irgendwas mit Independence im Sinne von Unabhängigkeit zu tun oder so. Es war früher auch schon so, aber es ist doller so geworden. Und ich habe halt das Gefühl, dass durch diese Playlisten bei Spotify schon ein bestimmter Typ von Indie-Musik in Anführungsstrichen sehr nach vorne gespült wird, der einfach sehr, ja, so viel gut angenehm ist. Und da sind ganz viele Sachen dabei, die ich total schön finde.
Ja.
Ne? Also das heißt, es sind Sachen, die ich gut finde, die mir auch gefallen. Aber es wird sehr schnell sehr viel uniformer, habe ich das Gefühl, dass man sehr viel halt so einfach durch die Playlisten Musik hat, die man zum Duschen hören kann, sozusagen. Ne? Die man, also so ein ganz bisschen eine Tendenz zum Indie-Music.
Ja,
so.
Es ist ein bisschen Playlisten-Musik, ne? Und ich glaube, das Wort Feel Good ist eigentlich, das ist es, das ist Feel Good Musik und das ist so dieses, eben es darf keine Stacheln haben, weil es muss jetzt da reinpassen, es muss sich gut anfühlen und das finde ich oft sehr schade, weil so viele Musik einfach auch nicht mal Stacheln hat, sondern halt einfach einmal ein bisschen einzigartiger klingt oder eine tiefere Aussage hat und das wird dann oft verloren.
Das ist auch, ist eigentlich total lustig, weil ich überlege gerade und ich glaube, ich habe ursprünglich nie dann Musik gehört, wenn es mir gut gegangen ist, sondern immer zum Heulen Musik aufgefrischt. Ja. Oder zum, wenn ich etwas nicht verstanden habe oder wenn ich wütend war, aber nicht to feel good. Also war eher so.
Das stimmt, absolut.
Ist immer noch so.
Ich habe irgendwie beides. Also so, ich habe schon bestimmte Sachen, die ich auflege für gute Laune. So, ne? Also so, aber da würde ich nie im Leben irgend so eine gut launige Playlist auflegen, so, ne? Sondern da höre ich halt immer die gleichen drei Platten. Und ansonsten, klar, aber die Musik, die den größten Wumms hat, ist halt Musik, zu der man geheult hat. Irgendwie. Ja. So, ne? Oder ja, ich weiß nicht, also zum Beispiel, oder beides gleichzeitig.
Ja.
Meine liebste Feelgood-Platte oder zwei sind beide Paul Simon.
Oh mein Gott, daran habe ich gerade gedacht. Entschuldigung.
Ah, ja, genau. Die höre ich halt immer wieder zum durch die Küche tanzen, sozusagen. Also die Graceland und Rhythm of the Saints. Beide sind so, die sind beide so toll. Und die sind aber total traurig auch. Ja. Ich habe so ein Langzeitprojekt, wo ich meine Lieblingssongs ins Deutsche übersetze.
Mhm.
Und da habe ich mich vor einem Jahr ungefähr mal an Boy in the Bubble versucht. Und es ist herzzerreißend. Der Text ist total schlimm. Und ich habe das immer geahnt, weil ich kenne den Song halt seit ich 8 bin oder so.
Ja.
Und irgendwie weiß man das, ne? Irgendwie weiß man, dass das, wozu man da so rumbounced in der Küche, vielleicht irgendwie hardcore traurig ist. Und dann setzt man sich ran und denkt, oh fuck.
Oh ja, ja.
Aber das sind die besten Songs eigentlich, wenn man das dann so spät, so viel später dann noch immer wieder spürt oder immer wieder erst entdeckt, um was es wirklich geht und immer wieder die Songs, die so lange halten, das ist doch eine, also das sind die besten Songs. Und oft sind dann auch, wenn man traurig ist und man hört traurige Songs, dann wird man oft einfach froh. Es klingt blöd, es ist wie Minus und Minus.
Ja.
Es ist halt so.
Total.
Ja, voll.
Vielleicht sollten wir den Leuten das empfehlen, jetzt für die Corona-Zeiten ab und zu mal richtig traurige Musik zu hören, damit man mal ordentlich heulen kann.
Ja.
Ja. Und die ganzen Spannungen irgendwie los wird und so.
Das ist nur vernünftig, würde ich sagen.
Ja, es ist Seelenhygiene.
Ich wollte nur wissen, ob es auch Phasen gibt, wo du zum Beispiel gar keine Musik hören kannst oder gar keine Musik machen kannst. Also ich merke das schon auch jetzt, wenn ich viel Musik mache oder dann viel auf Tour bin und auch einfach gerade so viel umgeben bin mit solchen Dingen, dass ich dann überhaupt keine Lust habe, Musik zu hören. Also ich bin dann auch wirklich immun gegen Musik. Auch wenn ich jetzt das schönste Stück vorgespielt bekommen würde, berührt es mich dann nicht. Und dann wahrscheinlich nach 2 Monate später höre ich dasselbe Stück und ich liebe es, aber manchmal kann ich es nicht hören und ich kann auch keine Musik sehen und ich kann keine Musik machen.
Ja.
Ist das bei dir dann auch oft so oder passiert das?
Ehrlich gesagt, jetzt gerade. Oder ich habe das Gefühl, ich tauche gerade wieder auf aus so einer Phase. Also ich habe das früher längere Zeit irgendwie nicht gehabt. Das hatte aber, glaube ich, bei den Helden noch damit zu tun, dass wir einfach auch in so einer irgendwie Produktivitäts- und Business-Schleife waren. Mhm. Ne? Dass da einfach immer so, da war ja dann auch irgendwann ordentlich Druck drauf. Das war dann immer so, im Festivalsommer zu der einen Platte hat man angefangen, über die nächste nachzudenken.
Ja.
Ne? Und es war sehr nahtlos. Also wir waren eigentlich die ganze Zeit im Prozess, ohne so richtige Pausen zu machen. Dann nach den Helden bin ich ja in so eine Art Pause gegangen und habe erstmal das Tiergedichtebuch geschrieben und so. Und dann kamen aber sehr schnell wieder die nächsten Songs. Mhm. Schneller, als ich wollte.
Ah, ja.
Also eigentlich so, also ein bisschen, als ich die erste Solo-Platte fertig hatte, hatte ich dann so das Gefühl, ich wollte die Musik zwar machen, aber ich wollte eigentlich das Ganze drumherum noch nicht wieder.
Ja.
Also ich habe mich so ein bisschen überholt selber. So, und dann stand ich wieder da und habe wieder Promo gemacht und war wieder irgendwie in Baden-Baden auf dem Hotelzimmer für eine Fernsehsendung und hatte einfach so ein bisschen so ein Gefühl von, oh, wie bin ich denn hier jetzt schon wieder gelandet?
Ja.
Und was habe ich getan? Und ich habe so das Gefühl, dass so ein bisschen so eine Ermüdung dann erst jetzt nach der zweiten Soloplatte gekommen ist und ich dann auch, also ich habe mich schon ganz schön runtergerockt auch, gesundheitlich und so, ne? Und zwar einfach, bin dann auch 2017 mal zwischenzeitlich sehr krank geworden. Also ich hatte eine Meningitis, was sehr, sehr unerfreulich ist und man niemandem empfehlen möchte.
Wow.
Und danach habe ich dann das erste Mal richtig, richtig Pause gemacht. Mhm. Also, ne, dass ich dann gesagt habe, ich mache jetzt mal ein Jahr lang nichts, zumindest in der Öffentlichkeit.
Mhm.
Also so, oder ich habe noch eine Tour gespielt, das war auch schön. Und dann bin ich so für ein Jahr quasi in der Versenkung verschwunden. Und da hatte ich dann wie so eine Art Liebeskummer mit Musik jetzt ganz lange.
Mhm.
Also, dass ich gemerkt habe, da ist so eine, ja, so eine Müdigkeit, ne, dass man das Gefühl hat, es gibt so wahnsinnig viel neue Musik. Und das, ich finde das aber, also ich bin da überhaupt nicht stolz drauf. Ich finde, das ist überhaupt kein Zustand, in dem man sozusagen lange verweilen sollte. Weil ich glaube, da ist genau die Gefahr, dass man dann auch alt und bitter und so wird. Ne? Aber es war ein bisschen das erste Mal in meinem Leben so, dass ich so Gefühle hatte von, es gibt zu viel Musik, es gibt, warum soll ich noch welche schreiben?
Ja, verstehe ich.
Ne,
wow,
warum?
Ja.
Also es gibt so diese, es gibt so einen ganz tollen Song von, oh Mist, jetzt fällt mir der Name nicht ein, der heißt Too Many Songs Already von so einem hauptsächlich YouTube-Künstler. Oh Mann, fällt mir vielleicht noch ein, aber der ist total schön. Und da geht es genau darum, so ne, um dieses Gefühl, dass man nichts beizutragen hat oder so. Und das löst sich jetzt aber langsam wieder. Also ich habe mich jetzt ganz lange hauptsächlich zum Schreiben hingezogen gefühlt und schreibe jetzt auch ganz viel eben auf Patreon. Ne? Ich bin ja jetzt auf Patreon und habe da so meinen engsten Kreis versammelt und für die schreibe ich ganz viel und vielleicht auch so in Richtung Buch oder so.
Ah,
und das zieht mich im Moment tatsächlich mehr als die Musik.
Mhm.
Auch weil, ne, weil ich irgendwie immer so gelesen habe als Kind und eigentlich auch ein sehr Buchmensch bin. Und ich habe das Gefühl, das wird gerade stärker und macht so ein bisschen alles andere platt. Also vielleicht muss ich mal ein Buch schreiben. Aber trotzdem, also eigentlich die letzten Wochen, habe ich das Gefühl, kommen da so zarte Pflänzchen, dass ich mich wieder mehr so beim Singen erwische und wieder mehr Bock habe, Musik zu hören. Und so.
Also es ist jetzt nicht deinerseits irgendwie der Druck da oder spürst du den Druck, wieder Musik machen zu müssen für Fans oder für die Außenwelt? Oder ist es eher so ein, ich habe einfach keine Lust, deswegen mache ich es jetzt nicht und das ist auch okay? Also oft hat man das Gefühl, man setzt sich selbst dann auch unter Druck, dass wieder was kommen muss.
Ja, absolut. Ich meine, ich habe jetzt meine ganze Situation oder mein sozusagen Arbeitsumfeld sehr drastisch geändert in den letzten Monaten und auch auf eine Art und Weise, die ich mir total lange gewünscht hatte. Und dadurch fühlt sich das jetzt gerade sehr anders an. Also ich konnte, glaube ich, über die Jahre immer gar nicht unterscheiden, ob der aus mir kommt oder der kam sicher auch aus mir, weil ich einfach so ein Erfüller auch bin, wie ja viele Frauen, glaube ich, auch ticken. Mhm. Wenn irgendwo irgendjemand das Bedürfnis im Raum steht, dann muss ich gut hingucken, dass ich das nicht sofort als Auftrag nehme.
Oh, ja, wow.
So, ne?
Ja,
ja, so, wird gemacht, okay. Ja. Und dann kaum auch noch unterscheiden kann. Also ich mache das dann so zu meinem eigenen, dass ich das kaum noch unterscheiden kann, ob ich das jetzt so dringend wollte. Und quasi aus Notwehr habe ich jetzt mein ganzes künstlerisches Tun sozusagen zu Patreon verlagert. Also ich habe mich ja eigentlich endgültig aus dem Mainstream-Business rausgezogen, so, oder aus dem Business an sich, und bin jetzt bei Patreon, wo meine Fans mich im Prinzip abonnieren können. Mhm. So. Und natürlich ist das jetzt nicht alles, was ich mache. Und wenn ich dann im Laufe der Zeit, also die kriegen dann halt die würden jetzt einen Song zuerst kriegen, wenn ich einen schreiben würde. Und dann könnte ich den denen halt direkt hochladen. Mhm. So. Und wenn ich aber ein Kapitel von meinem ungeborenen Buch schreibe, dann kriegen die das auch. Und wenn ich ein Gedicht schreibe, dann kriegen die das auch. Und da ist es halt sehr angekündigt. Also da steht sehr eindeutig da, Patreon ist nur für die Leute, die sozusagen neugierig sind auf alles, was ich mache. Mhm. Und die nicht so festgelegt sind auf mich als Musikerin. Ja. Und trotzdem spüre ich da einen Druck. Also trotzdem, klar, ist mir das klar, dass ich denke, okay, irgendwann sollte ich dann vielleicht auch doch mal wieder Musik machen. Aber dann spreche ich mit denen darüber. Mhm. Also das ist total schön dort. Ja. Ne? Das ist einfach viel... dann mache ich eine Podcast-Folge nur für meine Patrons, also eine quasi exklusive Patreon-Folge, und rede mit denen darüber, dass ich mich da unter Druck fühle und warum das jetzt erstmal nicht kommt und wie sich das anfühlt. Und da ist eine ganz andere Freiheit drin.
Ja, so. Total spannend eigentlich.
Voll schön auch.
Hast du sozusagen von außen arbeitest du mit irgendwelchen Agenturen oder Labels oder was auch immer, kommt da... Oder käme da Druck, oder bist du sowieso nur irgendwie auf dich alleine gestellt, auch was dann Veröffentlichungen betrifft?
Also ich habe über die Jahre sozusagen an allen möglichen Stellschrauben gedreht, um auf allen möglichen Gebieten unabhängiger zu werden. Und diese Sache mit Patreon war jetzt so ein bisschen der letzte und drastischste Schritt. Mhm. Aber ich habe ja vorher schon, also die erste Soloplatte war noch bei der Sony, weil... das über den Heldendeal noch lief, also ich war quasi noch gebunden. Mhm. Dadurch war das noch relativ klassisch. Dann habe ich das beendet und habe die zweite über Embassy of Music gemacht, was so quasi ein Label ist, was man, einen Dienstleister. Mhm. Mhm. Also ich habe mein eigenes Label gemacht und habe das über einen Dienstleister rausgebracht. Das war natürlich dann schon sehr viel freier und ganz toll. Also mit denen zu arbeiten hat auch total Spaß gemacht. Und als letzten Schritt habe ich dann tatsächlich mein Management aufgelöst vor, ich weiß nicht, ich glaube 6 Monaten. Ja. Und das war, glaube ich, fast der wichtigste Schritt, ohne den auch dieser Schritt zu Patreon und zu diesem Crowdfunding-Aspekt nicht funktioniert hätte. Mhm. Also, also ich hatte ein ganz tolles Management, die mich wirklich seit den ersten Heldentagen begleitet haben. Die waren zu Heldenzeiten nicht offiziell unser Management, sondern das ist unser Musikverleger. Ah ja. Den Trupp. Mhm. Der beste Musikverleger in Deutschland. Also wirklich mit meilenweitem Abstand, würde ich sagen. Mhm. Die machen ganz, ganz tolle Arbeit. Und der und mein alter Tourmanager Danny Engel, der auch ganz toll ist, die haben dann sozusagen zusammen mein Management gemacht für meine Solo-Sachen. Mhm. Und das sind super integere, tolle Leute, die, ne, wenn man ein Musikmanagement haben will, sehr nützlich sind. Und ich habe aber irgendwann dann festgestellt, dass das für mich einfach nicht mehr funktioniert, Leute zu haben, die ganz schlicht einfach gewinnbeteiligt an mir sind. Mhm. Weil das ist ein totaler Systemfehler. Also du kannst nicht, das geht nicht. Also sobald, das bringt natürlich bestimmte Regeln mit sich, und du kannst nicht, und gerade wenn man so ein Erfüller ist wie ich, also wenn ich weiß, dass Leute finanziell davon abhängig sind, oder nicht davon abhängig sind, aber dass diese Zusammenarbeit nur fair aufgeht, wenn ich Geld verdiene, dann natürlich fällt man dann andere Entscheidungen und ist nicht so frei in seinen Entscheidungen. Und das war ein richtiger Durchbruch, da einfach zu sagen, ich ich kann kein Management mehr haben. Mhm. Ich habe jetzt eine Assistenz. Mhm. Also ich habe jetzt tatsächlich jemanden, also Käthe, die ihr wahrscheinlich kennengelernt habt, die einfach, also das ist erstmal teurer. So, also da bin ich jetzt, das ist sozusagen mein erstes durch Patreon finanziertes Projekt jetzt gewesen, dass ich mir das leisten kann, Leute zu haben, die ich einfach bezahlen muss, dafür, dass sie mir helfen, weil alleine, ich meine, ich habe zwei Kinder und so, ich schaff's nicht ohne Hilfe, aber ich habe jetzt sozusagen niemanden mehr in der ganzen Kette, der ein Interesse daran hat, dass ich X Geld verdiene, außer mir. Also ich bin nur noch mir selber gegenüber verantwortlich.
Riesenrespekt dafür, weil also ich kann das emotional und auf der Business-Ebene zu 100% nachvollziehen. Das Gefühl und das alles, was du beschrieben hast. Riesenrespekt.
Ja,
das klingt absolut stimmig.
Ja, es ist toll. Also
die Industrie, das Business, das Musikbusiness, um es jetzt mal so pauschal so zu nennen, weil es ist halt doch wieder in allen Märkten ein bisschen anders. Und in allen Größenordnungen dann verhalten sich die Dinge auch ein bisschen anders. Aber es kann ja auch nicht immer so weiterlaufen mit diesen Ordnungen, Management, Vertrieb, Label und so weiter. Und jetzt mit Spotify, es verändert sich auch ständig sehr, sehr viel und Karrieren verändern sich auch und Bands und Acts und ja, die Stimme verändert sich und so weiter und so fort. Also ich kann das zu 100% unterschreiben. Es ist sehr inspirierend, dass du das gerade erzählst.
Also es ist auch ein bisschen tatsächlich so, dass ich gerade bei Patreon das Gefühl hatte, also ich finde das einfach richtig, so, ne? Oder ich hatte einfach so ein sehr emotionales Gefühl dazu. Ich habe vor, ich glaube, 6 Jahren das erste Mal davon gehört. Und ich hatte halt immer, ich hatte immer mit Crowdfunding-Ideen geflirtet und war immer abgeschreckt davon, dass das dann wieder so Mammutprojekte sind. Ne? Und dass die Leute mir halt gesagt haben, du, das ist auch ein Riesenstress. Und ich das Gefühl hatte, ja, okay, aber das kann irgendwie nicht der Sinn davon sein, dass man sich dann in einen anderen Zwang und einen anderen Stress begibt. Ich finde das immer noch toll. Ich finde es auch toll, wenn Leute ihre Alben so finanzieren, zum Beispiel, ne? Mit einem groß angelegten Crowdfunding. Aber ich habe dann, als ich das erste Mal gehört habe, es gibt eine Art, ein Crowdfunding zu machen, was sozusagen nicht so, ja, einfach nicht so ein Schlachtschiff ist, ne, sondern jeden Monat, also dass man einfach so eine regelmäßige Unterstützung hat durch seine Fans und es hat sowas Unaufgeregtes. Und für mich passt das viel besser zu dem, wie ich halt als Künstlerin funktioniere. Also ich habe das Gefühl, ich war über die Jahre immer so frustriert, dass dieser Selbstpromotion-Anteil und so, ne? Und überhaupt dieses Darstellen von was, dass das einfach so einen großen Anteil hat, auch zeitlich. Und dass es mich im Prinzip von der Arbeit abhält. Also ich hatte irgendwann, ich meine natürlich auch erst nach 12 Jahren oder so, aber irgendwann hast du das Gefühl, das kann doch nicht sein, dass mein Beruf mich von der Arbeit abhält. Ich komme nicht zu dem, was ich eigentlich machen muss. Also die Kunst selber kommt zu wenig vor. Also da ist mir so das Herz aufgegangen, ne? Als ich dachte, okay, man kann auch ein Künstlerleben führen, was einfach gleichmäßiger ist, wo man einfach immer so sein Zeug vor sich hin macht. Also ich habe das Gefühl, im konventionellen Musikbusiness ist halt sozusagen, die Musik ist ja dann wie so ein Mittel zum Zweck. Also sie ist nie das Endergebnis, sondern du machst diese Platte und in dem Moment, also machst dieses Album, in dem Moment, wo es fertig ist, bist du im Himmel und denkst, du hast irgendwie das Geilste gemacht auf der Welt. Und dann kommt ein Jahr oder anderthalb oder zwei, wo es darum geht, ob das, was du da jetzt inzwischen vor schon einem Jahr geschrieben hast, erfolgreich genug sein wird und sich in Kohle umsetzen lässt. Und ich finde das, ehrlich gesagt, seelenzerstörend. Also ich finde, das kann man eine Weile lang machen, aber nach einer Zeit bricht einem das wirklich das Herz. Also für mich war das dramatisch so. Ne? Ich hatte das Gefühl, ich werde im Prinzip depressiv so, ne? weil ich nicht nah genug an dem dran bin und dranbleiben kann, was ich machen muss. So. Und jetzt mit Patreon ist es so, dass ich halt weiß, irgendwie, ich bringe was raus und dann geht es an diese Leute, die natürlich irgendwie, das ist ein Bruchteil der Fans, die ich habe, sondern das sind halt die wirklich inbrünstigen, die es wirklich ernst mit mir meinen, sozusagen. Mhm. Und das ist so schön, weil du einfach dadurch, wenn du was rausbringst, was veröffentlichst und sei es nur ein Blogtext, einfach das Gefühl hast, das ist jetzt schon mal gut. Wenn ich das jetzt rausschicke in die Welt, also meinen Podcast zum Beispiel, habe ich letzte Woche die erste Folge sozusagen in die Welt hinaus veröffentlicht. Meine Patrons haben aber schon 6 gehört.
Ah, ja.
Und es fühlt sich so anders an, das jetzt raus zu veröffentlichen, weil ich einfach weiß, das Wichtigste ist schon passiert.
Ja.
Also meine wichtigsten Leute haben es gehört. So, ne? Und denen hat es schon gefallen. Und so. Also ich fühle mich dadurch so viel freier.
Ja, verstehe ich.
Ja, ich werde mir das auf jeden Fall auschecken. Patreon. Ja. Aber es klingt doch so nach einer Art viel näheren Art des Social Media. Also nicht, also ein tatsächliches Sharing, also Teilen. Das klingt viel intimer und echter und greifbarer. Dadurch, dass man das, you sign up, wie sagt man auf Deutsch?
Man muss sich wirklich dafür sozusagen
einschreiben.
Einschreiben, genau. Also es ist auch, man muss sich davor setzen, man muss das wirklich wollen. Der Vorgang dauert ungefähr 10 Minuten oder wenn man alles durchliest, dauert es vielleicht sogar länger.
Ja.
Ja, es ist so ein bisschen eine Schwelle und dadurch hast du halt natürlich auch 0,0 Trolle.
Ja.
Also es ist einfach total schön. Ich finde das auch jetzt gerade mit Corona und so, also ich finde das so, der Rest vom Internet ist so flirrig und aufgeregt und wirr und so. Ne? Und dann eine Ecke im Internet zu haben, die so ultra-piecig und gemütlich ist und irgendwie man weiß automatisch, die Leute sind einem auf jeden Fall wohlgesonnen, weil sie hängen halt, also niemand kommt da zufällig vorbei, um dir ans Bein zu pinkeln.
Ja.
Ich glaube, es ist nicht für jeden so. Ne? Also es ist jetzt nicht, weil mich fragen jetzt natürlich gerade eben auch mit dieser Krise, die so viele Künstler so doll erwischt, auch, ne, fragen mich jetzt viele Freunde dann, also ich habe jetzt viel beraten die letzten Wochen. Und man muss schon sagen, ich glaube, es gibt Künstler, denen das sehr liegt und es gibt Künstler, denen das nicht so liegt. Mhm. Also man muss schon jemand sein, der sehr gerne mit seinen Fans sehr eng auch kommuniziert und so. Ja. Ich glaube, ne, es funktioniert nicht so gut für Künstler, die so nur über ihre Musik sprechen oder die Musik sprechen lassen wollen.
Ja, das heißt, wenn man dich auf Patreon verfolgt, dann bekommt man immer so die direkteste und auch die neuesten deine Gedanken und deine Wörter und alles, was du zu sagen hast, auf verschiedene Art und Weisen eigentlich. Also jetzt, ob es jetzt Songs oder Einträge oder ein halbes Buch oder was auch immer.
Genau. Also im Moment ist es eben noch gar keine Musik. Also ich bin erst seit November dort.
Ah ja.
Und tatsächlich ist es so, dass ich dann jetzt manchmal denke, irgendwie so, oh nein, jetzt müsste ich langsam mal irgendwelche Musik machen. Ja, dann habe ich da einfach mit den Leuten drüber geredet, als ich das Gefühl hatte, der Druck wird größer und irgendwie wissen die Leute jetzt, dass erstmal Schreiben dran ist. Mhm. Also ich habe ein Musikprojekt im Kopf, was ich auch sonst nicht hätte finanzieren lassen. Ein Projekt, was ich seit 15 Jahren machen will und das sind diese übersetzten Songs.
Mhm. Mhm.
Und das ist ja was, das kann man überhaupt nicht bezahlen im normalen Musikbusiness, ne? Weil alle Künstler leben nur noch von der GEMA, also bei euch, weiß ich nicht, wie heißt das bei euch?
AKM heißt das bei uns.
Von der AKM, ne? von Urheberrechten.
Mhm.
Das heißt, ein Projekt zu machen, was viel Geld kosten wird, bei dem noch nicht mal Urheberrechte mit drin sind, weil du bekommst ja, selbst wenn du das genehmigt bekommst und alles, kriegst du irgendwie wahnsinnig wenig ab.
Mhm.
Und das wollte ich schon total lang machen und ganz bestimmt ist das ein Projekt, was ich dann über Patreon auch als erstes Musikprojekt sozusagen finanzieren werde. Aber es wird halt noch eine Weile dauern, so, bis der Liebeskummer ganz vorbei ist.
Ja. Musikliebeskummer. Das ist ein schönes Schlusswort eigentlich. Mhm. Vielen Dank. Wir werden dich auf Patreon verfolgen und auch alle anderen, die Interesse daran haben, dich weiter zu verfolgen. Vielleicht kommt ein Buch, vielleicht kommen Songs, die übersetzt wurden.
Ja. No pressure.
Mit No pressure auf jeden Fall, denn wir haben so viel Musik von dir schon bekommen in den letzten 10, 15 Jahren, die wunderschön ist und deswegen, ich glaube, da kann man auf jeden Fall noch länger zehren.
Schön. Ach, das ist schön, dass das mal jemand sagt.
Ja, auf jeden Fall. Also absolut. Ich höre deine Musik heute noch wie früher, wie immer wieder. Also sie holt mich immer wieder ab, deswegen.
Oh ja.
Genau. Und wenn man dich eben in Zukunft wieder mal hören, sehen oder lesen möchte, dann könnte man sich Patreon auschecken für alle, die das
und deine Podcasts.
Wissen. Und den Podcast.
Stimmt, mein Podcast, der heißt Salon Holofernes.
Den kann man sich auch anhören.
Notiere ich mir, klar.
Dann lege ich unseren Zuhörern ans Herz, auch sich das anzuhören. Und wir bedanken uns für das Gespräch. Es war wirklich sehr interessant. Vor allem, wenn man als Fan hier sitzt und das alles mal fragen kann, was man schon so lange wissen will. Vielen, vielen, vielen Dank für deine Zeit und wir verabschieden uns. und sagen Dankeschön.
Ich wünsche euch alles, alles Gute.
Danke sehr.